Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Moin Niklas.
Grüße dich. Mhm. Am Mittwoch nach dem 0:0 beim Hamburger SV, was zunächst mal bedeutet, Holstein bleibt im Volkspark ungeschlagen. Ist ja schon mal ein Erfolg, kann man sagen.
Auf jeden Fall.
Und insgesamt muss ich sagen, war das ein kurzweiliges Spiel, ein 0:0 der interessanteren Sorte definitiv. Am Ende ein Punktgewinn. Soweit erstmal in Ordnung,
ja,
würde ich sagen.
Man muss das ein bisschen das Spiel ein bisschen sezieren, in zeitlich gesehen sezieren. Die Anfangsphase, erste Viertelstunde, 20 Minuten, da ging bei Holstein jetzt nicht so viel. Leidenschaftlich da sich gegengestemmt, kein Gegentor zu kassieren. Und dann zeigt sich einfach nachher, zweite Halbzeit dann speziell, hatten sie das besser unter Kontrolle. Nichtsdestotrotz, unterm Strich bleibt vor allem die Erkenntnis, dass ein Torwart in einer guten Form äußerst hilfreich ist an solchen Tagen. Ja. Und nicht nur an solchen Tagen, sondern speziell an solchen Tagen.
Ja, definitiv. In der Anfangsphase hat man wirklich zwischendurch das Gefühl gehabt, so jetzt gleich Shepherds.
Ja, genau.
Das war schon teilweise heikel, würde ich mal sagen. Dass der HSV aber Druck machen kann, vor allen Dingen vor eigener Kulisse, ist klar. Diese Druckphase hat man überstanden. Ich fand es über die Gesamtheit des Spiels tatsächlich stark, wie Holstein sich dagegen gestemmt hat und wie auch in der Schlussphase, was man ja auch schon diese Saison häufiger mal nicht so hatte, zum Beispiel bei dem Sandhausen-Spiel, jetzt explizit in jüngerer Vergangenheit, das wirklich dann auch zu Ende zu spielen. Ne? Zu sagen, wir nehmen das Ergebnis, wie es jetzt steht, mal so mit. Wir verteidigen das konsequent zu Ende. Natürlich mit Glanztaten von Himmelmann garniert, mit einer Monstergrätsche von Timo Becker da dann noch dazu beigetragen oder das hervorgerufen. Aber trotzdem fand ich, das war anständig. Also
ja, war auch die Körpersprache, ne? Wenn nicht nur nach dieser Monstergrätsche oder nach den Paraden von Robin Himmelmann, die du erwähnt hast, auch ansonsten auch Hauke Wahl hatte ein, zwei Blocks dazwischen oder sowas und wie man sich dann abgeklatscht hat und gefeiert hat dafür, für die Abwehraktion, das ist so ist die richtige Körpersprache und so kommt man auch voran. Und wenn es optimal läuft, ein Reisepass von Philipp Sander auf Fabian Rehse, den er leider nicht zum Abschluss bringt, der Fabi. Und dann nochmal ein cooler Steckpass von Skripski, auch auf Fabian Rehse, wo Schonlau in der letzten Sekunde noch dazwischen grätscht. Wenn er einen Tick eher mit der Pike oder sonst irgendwas den Ball da Richtung Tor befördert, kann das Ding sogar über die Linie rollen. Aber man soll nicht vermessen sein, dass also ein Sieg wäre, das wäre schon kurios gewesen, sagen wir mal so, angesichts der Spielanteile und des Chancenplus des HSV. Aber so das 0:0, das war schon in Ordnung. Damit kann man gut leben.
Das würde ich auch so sagen. Du hast vor allen Dingen, wenn man das Spiel losgelöst betrachtet, ne? Also wirklich als Spiel, als einzelnes Spiel ist das völlig in Ordnung. Punkt Gewinn. Zwei Sachen, die wir in den vergangenen Wochen ja angesprochen haben. Einmal Torwartposition kann dir sehr helfen, gibt dir Sicherheitsgefühl. Das war jetzt der Fall. Thema Nummer zwei aber, was wir auch angesprochen haben, es fehlt weiterhin halt irgendwie der Knipser vorne. Das ist genau der Punkt auch mit Fabian Rehse, ne?
Ja, aber der richtige, ehrliche Knipser war er noch nie. Er hat ja seine Qualitäten, Tempo, wenn er denn ins Laufen kommt oder so. Und da fehlten letztendlich in der Schlussphase bei den erwähnten Chancen, fehlt ja auch ein Stück weit ein paar Körner. Mhm. Das muss man auch ehrlichkeitshalber sagen, das war ja schon sehr laufintensiv und kämpferisch, die ganze Veranstaltung. Von daher will man da nicht den Stab brechen. War ja schön, dass sie überhaupt noch Chancen rausgespielt haben. In der ersten Halbzeit noch einmal von Luis Holtby und dann noch ein Fernschuss von Sander. Mehr war es dann auch nicht, sag ich mal, wo sie das HSV-Tor ernsthaft in Bedrängnis gebracht haben. Aber sie haben sich bemüht, auch Timo Becker erste Halbzeit darauf bedacht, Dompe aus dem Spiel zu nehmen. Das hat gut funktioniert. Mhm. Zweite Halbzeit hat er dann auch vorwärts verteidigt, ist mehr wieder nach vorne gegangen. Das, auch wenn das nicht zum Abschluss alles gekommen ist, war trotzdem positiv. Und auch Hauke Wahl hat sich dann in der zweiten Halbzeit verstärkt mal in die gegnerische Hälfte getraut und war also für seine Verhältnisse enorm aggressiv, fand ich. Also lange nicht gesehen, dass er so viele Grätschen gemacht hat. Das ist ja, sonst läuft er ja eher die Gegner ab oder so, aber das war schon alles in einem eine positive Sache, dieser Punktgewinn.
Das würde ich auch sagen. Trotzdem bleibt ein kleines Aber, finde ich. Also jetzt auf das Spiel bezogen. Ja, es wäre vielleicht ein bisschen mehr tatsächlich in der einen oder anderen Situation drin gewesen. Beim HSV natürlich auch. Trotzdem, Skripski fand ich so als komplette Sturmspitze ein bisschen immer, fällt ein bisschen ab zu seiner Leistung als so hängende Spitze, ne? Wenn er noch einen vor sich hat, das hat man gemerkt, dass er da sich schwer getan hat. Marvin Schulz war auch nicht so auf seinem Top-Niveau, muss man dazu sagen.
Leider wohl offensichtlich einen schlechten Tag erwischt irgendwo. Also hatte eine ordentliche Fehlpassquote, nicht in Gänze seiner Pässe, aber ein paar entscheidende Dinger dazwischen, wo er fahrlässig die Kugel da irgendwo verloren hat im eigenen Hoheitsbereich und dann auch im Zweikampfverhalten. Einmal hat er sich da von Dompe oder wer es war an der Torauslinie, Kieler Torauslinie austricksen lassen. Das fiel ein bisschen ab und wurde deshalb auch in der zweiten Halbzeit, weil dann Philipp Sander ein Stück weit defensiver agiert hat, wurde das dann tatsächlich besser. Mhm. Und Skripski ist natürlich, da bin ich voll bei dir, dass er als Freigeist in An- und Abführungszeichen auf der 10 in einer Raute beispielsweise im Mittelfeld, dass er da sicherlich noch mehr Aktien im Spiel haben kann. Das war jetzt aus strategischen und personellen Gründen offensichtlich nicht möglich. Deshalb musste er mehr in die Spitze, aber trotzdem darf man seine Arbeit nicht unterschätzen irgendwo. Und es sieht schon einfach gut aus, wenn er irgendwie in Beinähe ist, auch wenn er jetzt nichts Konkretes bei rumgekommen ist an vergangenen Sonnabend im Volkspark, aber sieht dennoch immer gut aus und hat immer so einen Funke von Bedrohung für den Gegner irgendwo und das hilft der Mannschaft schon, der Holstein-Mannschaft schon. Du weißt immer, notfalls kannst du da mal hinspielen oder so und das ist immer ganz gut. Wir erinnern uns an die Zeit, als Jae-Sung Lee hier war, der war auch manchmal, kam irgendwie gar nichts bei raus oder so, was Konkretes, aber trotzdem war es für die Mannschaft immer wichtig, da vorne ist einer, den können wir anspielen, das ist nicht automatisch mit Ballverlust gleichzusetzen.
Es zieht natürlich, bindet ja auch Gegenspieler so und genau Defensivkraft des Gegners, ne? Also dass die anderen
nicht mehr Erfahrung haben. Er ist ja auch viel nach hinten gelaufen und hat mitgearbeitet, also da sage ich in diesem Fall auch, völlig okay, auch wenn man natürlich sich mehr Torgefahr von ihm wünscht, aber wenn es dann im Dienste der Mannschaft so abläuft, ist das auch in Ordnung. Mhm. Aber wir müssen natürlich auch ehrlich bleiben, es sind jetzt nur noch 9 Punkte auf den direkten Abstiegsplatz auf Platz 16.
So ist es, das ist genau der Punkt, dieses Spiel losgelöst betrachtet, war gut, fand ich, also es war gut anzusehen, hat Spaß gemacht, da waren wir auch die letzten Wochen schon mal bei, ich fand, es hat wieder Spaß gemacht, auch Holstein zu gucken, weil man den Willen gesehen hat, weil man gesehen hat, wie sie sich dagegen gestemmt haben, wie sie wirklich vernünftig agiert haben und auch gezeigt haben, dass sie sowohl Fußball spielen können mit den angesprochenen Steckpässen da zum Beispiel, Vertikalpässen, aber auch, dass sie dagegen halten können. Aber eingebettet in die Gesamtsituation macht ja dieser Punktgewinn es nur bedingt besser. Mhm. Klar, es ist ein Punktgewinn bei einem absoluten Aufstiegsaspiranten auswärts. Trotzdem, die Serie ist nicht besonders gut. Wenn man das auch über die Winterpause hinweg betrachtet, sind es 2 Siege aus den letzten 10 Spielen.
Genau.
Und der Vorsprung schmilzt langsam und es lässt einen weiter trotzdem irgendwie auf der Stelle treten.
Ja, jetzt kommen nach der Länderspielpause zwei wirklich, jedes Spiel ist wichtig, ist ja klar, aber da kommen schon ganz speziell wichtige Spiele, ich will es mal so formulieren. Nach der Länderspielpause dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld und danach auswärts bei Hansa Rostock. Danach sind wir wahrscheinlich schlauer, hoffentlich im positiven Sinne. Also bei negativem Ausgang, also sprich Niederlagen, wird die Kiste wahrscheinlich tatsächlich wieder eng.
Ja. Und Bielefeld hat gezeigt, dass sie langsam aber sicher so ein bisschen aus dem dauerhaften Formtief raus sind. Mhm. Ein Sieg gegen Darmstadt unter anderem. Und bei Hansa Rostock weiß man jetzt erstmal gar nichts mehr. Nee. Die sind ordentlich abgerutscht, mittlerweile 17. Aber jetzt hat man ja erwartet eigentlich am Montag sich vom Trainer getrennt. Da muss man mal gucken, ob da noch in Sachen Sportdirektor was passiert. Ja. Da waren ja die Pike-Rausrufe im Ostseestadion sehr laut am Wochenende. Also
Arminia Bielefeld als erstmal das erste Heimspiel, ist ja noch ein bisschen hin oder so, aber das ist einfach, das ist mit Klos im Mittelsturm hat Holstein sich sowohl auf der Alm als auch zu Hause immer schwer getan. Das ist, und der hat eigentlich gegen Holstein auch immer selbst für seine Verhältnisse überdurchschnittlich performt. Und Hansa Rostock war bislang für Holstein ein Pflaster in der zweiten Liga, was eigentlich nicht so besonders gut begehbar war. Mhm. Also das wird schon spannend. Kann sein, dass danach das Thema durch ist. Mhm. Sag ich mal, die letzten Sorgen um den Klassenhalt verflogen sind. Aber leider weiß das ja noch im Moment noch keiner. Ne?
Nee, im Moment weiß das keiner. Und wir müssen uns auch noch ein bisschen gedulden.
Ja.
Wie gesagt, Länderspielpause. Das kommende Wochenende Zweitliga spielfrei. Mhm. Bisschen Zeit natürlich, sich nochmal da der Situation gewahr zu machen sozusagen. Gewahrschau zu sein für das, was da auf einen zukommt. Vielleicht ein bisschen Entspannung bei dem einen oder anderen Verletzten. Gleichzeitig aber auch wieder was Neues dazugekommen. Tim Schreiber, dessen Wunde am Knie, die er sich ja zugezogen hat, als er auf so ein Plastikteil raufgefallen ist.
Am Pfosten.
Am Tor da.
Oder Tornetzbefestigung.
Genau. Der war jetzt eingeladen zur U20-Nationalmannschaft, sollte da spielen und hat sich im Training leider wieder an selber Stelle verletzt. Also die Wunde ist wieder aufgebrochen.
Genau.
Das heißt, er fällt jetzt auch erstmal wieder aus. Dafür ist Thomas Dehne auf dem Sprung wieder zurück. Nur braucht man das überhaupt? Ja, also nach dem ersten Spiel, wo es wackelig war gegen Regensburg, war Robin Himmelmann jetzt herausragend.
Ja, ich wüsste jetzt nicht, warum man jetzt auf der Torwartposition einen Wechsel vornehmen sollte, müsste. Eigentlich spricht alles für Robin Himmelmann. Wie gesagt, das sind welche strategischen Überlegungen da vielleicht sonst da stecken. Ich mag es nicht zu beurteilen. Es ist halt so, dass Thomas Dehnes Vertrag bekanntermaßen ausläuft. Ist man sich da näher gekommen bei den Vertragsverhandlungen oder es ist schon klar, dass er im Sommer gehen muss? Schwierige Gemengelage. Ich glaube nicht, dass das, auch solche Sachen glaube ich einfach nicht, dass die unabhängig von Vertragsgesprächen ablaufen. In dieser Situation bei Thomas Dehn natürlich schon, sollte jetzt Robin Himmelmann noch irgendwie eine Zerrung oder irgendwas bekommen, ist natürlich klar, dass Thomas Dehn in die Kiste kommt. Ansonsten gehe ich einfach stumpf davon aus, dass Robin Himmelmann gegen Bielefeld im Tor steht. Mhm. Kann gut sein, dass beim Testspiel jetzt am Donnerstag gegen Aarhus, dass da Thomas Dehn mal wieder eine Wettkampfpraxis bekommt und einen Einsatz bekommt, aber im Pflichtspiel, glaube ich, gegen Bielefeld, da ist, glaube ich, Robin Himmelmann im Moment die Nummer 1.
Muss für Himmelmann natürlich auch eigentlich noch ein extra Push sein, dass er seine starke Leistung nach längerer Profifußball-Abstinenz gerade im Volkspark feiern durfte.
Ich fand das, den fand ich echt cool, den Satz von ihm da, dass das schon für ihn ein bisschen gekribbelt hat da im Volkspark, wo er, Zitat, nicht in erster Linie nicht seine allerengsten Freunde sitzen irgendwo. Das war charmant formuliert. Chapeau, echt auch dafür nochmal eine 1.
Ja, ganz genau. Und gibt natürlich nochmal extra Rückenwind wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ehemaliger Paulianer.
Ja, genau.
Dem HSV nochmal vielleicht ein bisschen in die Aufstiegssuppe zu spucken auch damit.
Ja, der Kiez wird sich freuen, ne? Ja. Das ist also die mit ihren, ich weiß gar nicht, sind es jetzt 8 Siege am Stück? Ich glaube ja.
Wir haben aufgehört zu zählen.
Ja, ich meine, 8 Siege sind es am Stück, die gesamte Rückrunde nur Dreier. Und heimlich, still und leise hofft man natürlich auf anhaltende Frühjahrsmüdigkeit beim HSV oder vielleicht in Heidenheim oder Darmstadt, nur da zeichnet sich das jetzt nicht so ab, dass man vielleicht noch da in die obersten Sphären mit eingreifen kann, ist natürlich bei 9 Punkten Rückstand und 9 Spielen etwas unrealistisch oder sowas, aber gut, man weiß ja nie, ne? Beim HSV im Frühjahr ist ja vieles möglich.
Das stimmt.
Das ist auf jeden Fall, verspricht eine gehörige Spannung.
Das stimmt, die berühmte Frühjahrsdelle.
Ja, die Frühjahrsdelle, die dann in den letzten Jahren, naja, letztes Jahr immerhin noch in die Relegation geführt hat, aber dann natürlich, eigentlich war ja, ist ja der Plan, dass man direkt aufsteigt beim HSV und ist ja mit dem Kader eigentlich auch, müsste das eigentlich sein, aber vielleicht ist so ein böser Geist über dem Rasenvolkspark oder sowas oder über dem Trainingsgelände, der das einfach immer verhindert, man weiß es ja nicht, ne?
Und man sieht ja auch an St. Pauli total schnell, total gut, wie schnell das eben gehen kann mit einem Lauf, wenn man sich in einem Flow
ist
spielt.
Auch, ist aber auch ungewöhnlich.
Also ist irre, ist wirklich irre. St. Pauli schwebte in akuter Abstiegsgefahr ne? Und jetzt sind sie auf einmal vorbeigepäst an Holstein und zum Beispiel auch, müssen wir nochmal sagen, an Hannover 96, die da groß mit oben mitspielen wollten, jetzt das Niedersachsen-Derby verloren haben durch ein Tor von Nicolaou in der Nachspielzeit in Braunschweig. Da ist auch irgendwie gar nichts mehr.
Nee, das und bei den finanziellen Aufwandungen, die da betrieben werden, nach dem, was man alles so hört und hinter den Kulissen so erzählt wird, ist das natürlich eine Farce. Also wirklich, also man muss damit mit der zusammengestellten Mannschaft oder zusammengekauften Mannschaft muss man nicht zwangsläufig sofort in den engsten Zirkel der Aufstiegskandidaten rücken und man muss auch nicht zwangsläufig direkt um den Aufstieg mitspielen. Aber Platz 5 oder 6, also das ist, also da müsste jetzt der Maschsee brodeln irgendwo. Also jetzt hat man sich ja auch noch da in Hannover demonstrativ hinter den Trainer gestellt, Leitl, aber wie lange das anhält, ich meine gut, die haben ja mit Trainerwechseln auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, Hannover 96, aber also diese Nummer jetzt da, der in der Rückserie jetzt einzige Mannschaft noch keinen Sieg und das mit einer, sag ich mal, mit Qualitätsspielern bestückten, da ist ja irgendwas, da muss ja irgendwie eine Mentalitätscharaktersache, vielleicht ist es so wie häufig, wenn ich diverse Spieler mir hole und für teuer Geld einkaufe oder für teuer Geld bezahle, heißt das ja noch lange nicht, dass ich eine gute Mannschaft habe, ne? Das ist individuell dann gut bis sehr gut, aber es muss keine Mannschaft sein, ne?
Aber es ist jetzt natürlich auch mittlerweile so ein Negativlauf, der sich dann ja auch verfestigt, klar, und verselbstständigt, ne? Und das ist, um da den Bogen zurückzuschlagen, trotz eines Punktes jetzt beim HSV ist das natürlich bei Holstein auch mit den Spielen zuvor, vor allen Dingen der Niederlage zu Hause gegen Regensburg, noch nicht ausgestanden. Ne? Also da muss man sich über Siege wieder wirklich sowohl Punkte als auch Selbstvertrauen kontinuierlich erarbeiten.
Also haben wir schon letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen oder so. Magdeburg zu Hause verloren, in Sandhausen unentschieden, zu Hause gegen Regensburg verloren. Jeweils die Tabellenletzten zu dem Zeitpunkt. Das wären normal von den Spielverläufen her, wären das 3, 6, 8 Punkte mehr gewesen. Wir würden hier über, dann wären 42, ja, wir würden hier über völlig andere Sachen reden. Ist aber nicht. So, und da muss sich die Mannschaft natürlich an die eigene Nase fassen und inklusive Trainerstab auch natürlich, logischerweise, sagen, schade eigentlich, ne, jetzt wird's nochmal spannender, spannender, als es eigentlich sein müsste, ne, aber ich sag mal, Fried Jonsson ist scheint wieder im Training zu sein, bei dem weiß man ja auch nie ganz genau, wenn der Wind, sag ich mal, von Südwest auf Nordost dreht und der mehr als 4 Windstärken hat, kann natürlich sein, dass dann wieder irgendwas passiert. Benny Pichler hat in der zweiten mitgespielt, dürfte auch im Testspiel gegen Aarhus mal wieder eine Einsatzchance bekommen. Ist doch sicherlich noch keine Option für die Startelf, aber man kann ihn vielleicht mal wieder bringen und kann darauf hoffen, dass er denn, wenn er denn verletzungsfrei bleibt mit seiner Schleimbeutelentzündung deiner Ferse, dass das dann auf Dauer für den Rest der Saison vielleicht doch wieder eine Option ist, wäre natürlich mega wichtig. So kommt der ein oder andere, du hast es auch schon gesagt, kommt wieder. Aber unterm Strich geht es um Willensstärke, die Qualität, die Spiele zu gewinnen, hat die Mannschaft, aber Arminia Bielefeld, das ist schon mal eine Nummer. Auch darf man jetzt auch nicht zwangsläufig am Tabellenstand messen. Und wie gesagt, Hansa Rostock danach in Rostock, das ist schon immer ein besonderes Spiel gewesen.
Und auch wenn es vielleicht nicht direkt für die Startelf dann reicht bei einigen, aber vielleicht reicht es dazu, das, was wir auch schon angesprochen haben, den Druck von außen zu erhöhen. Ne?
Ja, denn, richtig.
Denn da diese Problematik blieb auch beim HSV, fand ich. Also Fiete Arp, der schon wieder ausgepfiffen wurde. Ich weiß nicht, ob die HSV-Fans da irgendwie, keine Ahnung, ich meine, egal, müssen wir, haben wir schon öfter drüber gesprochen, ist einfach mittlerweile, finde ich, nur noch Banane, aber Wurst. Der kommt halt rein und ja, ist jetzt auch nicht derjenige, der dann da irgendwie von sich aus nochmal richtig was bewegen kann, ne? Also da fehlt von außen einfach dieser Impuls und vor allem bei Fiete Arp, wenn man sich überlegt, dass ein Fridtjonsson fehlt, dass ein Pichler fehlt, dass er vielleicht einer ist für vorne, ist das ein bisschen enttäuschend von außen betrachtet. Mhm. Also ich will ihn jetzt auch nicht niedermachen, aber ich kann verstehen, dass von außen da mal gesagt wird, so, oh, Fiete, mach doch mal.
Ja, man wartet immer, dass da mal irgendwie sowas Exklusives passiert irgendwo. Mhm. Ne? Passiert aber irgendwie nicht. Also irgendwann gibt man dann die Hoffnung auch mal auf. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass er als Sturmspitze musste jetzt ja ran oder sowas in der Mangelung irgendwelche Alternativen. Aber ich glaube nicht, dass Fiete Arp da für in dieser Verfassung gemacht ist, in vorderster Front darum zu turnen. Also ich halte nach wie vor die Möglichkeit, dass er als Flügelspieler zum Einsatz kommt, noch realistischer. Mhm. Aber auch da muss er natürlich Disziplinzeiten nach hinten arbeiten und so weiter und so weiter. Aber das wäre für mich schon eine größere Option. Wer ein bisschen was bewirkt hat, fand ich, war Alexander Mühling, als er zur zweiten Halbzeit reingekommen ist für Marvin Schulz. Das war stabil im Zweikampf, da waren ein paar gute Ballgewinne dabei, ein paar gute Pässe, also hat er schon mal gezeigt, dass er wieder da ist, wenn man es mal so sagen möchte, irgendwo. Mhm. Und das fand ich sehr erfreulich.
Schon jemand, der sich dann wieder aufdrängt jetzt vielleicht, vielleicht auch durch ein gutes Testspiel, wir haben schon so gestriffen, Donnerstag 14 Uhr gegen Aarhus, dänischen Erstligisten, ein bisschen Gelegenheit natürlich für die eher im zweiten Glied stehen, dann da auch nochmal ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, denn da wird erfahrungsgemäß ein bisschen mehr durchrotiert werden.
Ja, wobei es sind 9 Spieltage vor Saisonende, ne? Also haben wir jetzt, das ist für die genannten Spieler Pichler oder Däne oder sowas, da ist das eine gute Möglichkeit. Mhm. Für den Rest ist das ein Bewegungstherapie unter professionellen Bedingungen, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand gegen Aarhus, ist immer ein Vierter, wenn ich das richtig gesehen habe, in der dänischen Superligen, dass da sich jemand so in den Fokus spielen kann, dass er automatisiert in die Startelf für die kommenden Wochen gerät. Nee. Also ist aber für die angeschlagenen Spieler selbstverständlich. Und da bin ich auch bei dir, auch vielleicht für einen Alexander Mühling. Mühling muss ich noch dazu sagen, das ist auch eigentlich interessant, ist nun auch wirklich der letzte Spieler, sagen wir mal, der vor 2 Jahren, als Fabian Rehse die Boyband in Kiel ausgerufen hatte, sprich die Saison mit Pokal-Halbfinale und Fastaufstieg und Jahrhunderttriumph gegen Bayern. Da habe ich mir mal die Aufstellung angeguckt vom vorletzten Spieltag, als man den ersten Matchball vergeben hat in Karlsruhe. Von dieser ersten Elf, und da kann man noch Nummer 12 und 13 noch dazu packen, wird Stand heute, nächste Saison, keiner mehr in Kiel spielen. Das ist doch komplett irre, ne? Mhm. Nicht mal, also innerhalb von 2 Jahren. Also, dass da eine Rotation stattfindet im Kader, das finde ich schon, das ist normal. Aber 12, 13 Leute, das Stammpersonal aus der Saison, und das spielt nächste Saison, Stand heute, wie gesagt, keiner mehr mit, weil die Verträge auslaufen, weil die Spieler gerne woanders hingehen möchten, weil natürlich bekanntermaßen Lee, Meffert und Sera schon zur letzten Saison den Verein gewechselt haben. Kein Mensch spielt mit und außer die 500.000 angeblich jedenfalls für Jonas Meffert, das haben wir ja auch schon thematisiert, auch kein Cent Ablöse. Aber dieses Thema wollen wir vernachlässigen jetzt. Da gibt es ja gute Gründe für das so gemacht zu haben. Das will ich auch gar nicht kritisieren. Aber der Fakt, das finde ich schon krass, echt. Also, das muss ich wirklich sagen.
Das ist schon Umbruch total.
Ja, und wenn man sich jetzt doch mal unter diesen Gesichtspunkten das Spiel gegen den HSV anguckt, dann ist eben ein Hauke Wahl nicht mehr da, der wirklich Führungsqualität, gerade in der zweiten Halbzeit, aber auch schon in der ersten, aber speziell in der zweiten Halbzeit, ist nicht mehr da. Fabian Rehse, der die beiden Chancen gegeben hat, aber auch sonst natürlich auch ein extrem wichtiger Faktor ist. Mhm. Finn Bartels spielt im Moment nicht wegen seines Zehenbruchs, der ist dann auch nicht mehr da. Also es fehlen dann wirklich, das muss man, man muss sich mal diese Aufstellung nochmal angucken, kann man ja im Netz überall nachlesen, und dann weiß man, dass dieser Umbruch mit einem, nicht nur ein Umbruch an sich ist, sondern ein hohes Maß an Qualitätsverlust nach sich zieht. Mhm. Das wird ganz, 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 ganz spannend, wie das dann in der nächsten Saison, hoffentlich dann natürlich wieder in der zweiten Liga, wie das kompensiert wird. Ohne regional bezogene Eckpfeiler, eben wie Wahl, Rehse oder Bartels als letzte Heroen, sag ich mal. Und insofern kommt für mich eben für Alex Mühling bei allen Problemen um seine Vertragsverlängerung, es wird ja höchstwahrscheinlich um Geld gehen, schätze ich mal, ist ja jetzt bei Kenny Kronholm, das ist sein Berater, der ehemalige Kieler Kultkeeper. Da gewinnt Alex Mühling vielleicht nochmal eine andere Bedeutung. Mhm. Weil ich stelle mir immer so vor, ich habe mal geguckt, so Heidenheim, ne? Das ist ja, die haben ein bisschen mehr Kohle oder sowas sicherlich, aber so von der Identität her kann man es ja so ein bisschen vergleichen. Ja, da ist ein Torwart Möller, Kevin Müller, seit 2015 da, ne? Da ist der Rechtsverteidiger Busch, ehemaliger Bremer, ich glaube seit 2017 oder irgend sowas. Meinka, der Kapitän, seit 2018 und Verträge bis 2025, 27, was da alles steht. Also
Kleindienst zurückgekehrt.
Zurückgekehrt, aber da muss man natürlich abwarten, ja, ob der nächste Saison auch noch in Heidenheim spielt. Also wer hat das? Christian Eichner, Trainer von Karlsruhe, hat gesagt, das ist eine Frechheit, ne? Der gehört hier nicht in diese Liga. Ne? Also das ist natürlich eher als Betroffener da. Letztes Wochenende da mit geht der Karlsruhe SC in Heidenheim 2-0 in Führung und verlässt die Stätte des Misserfolges mit einer 2-5 Niederlage im Gepäck, wo Tim Kleindienst die ersten drei Treffer für Heidenheim erstmal selber gemacht hat und die beiden nächsten Fernschüsse geknackiger Art auch nochmal aufgelegt hat. Also im Moment so in der Verfassung ist Tim Kleindienst natürlich wirklich keine Option. Aber du weißt das in Heidenheim nicht. Vielleicht fühlt er sich da auch total wohl. Vielleicht sagt er, egal, ich verdiene ja auch gutes Geld und vielleicht steigen sie auch auf in die Bundesliga. Ne? Will nur sagen, so ein und da gibt es ja dann noch Föhren, Bach und wie die alle heißen da in Heidenheim, die auch schon seit ewig da spielen. Ich will nur sagen, es wäre natürlich naiv, so nostalgisch zu denken, dass man eine Truppe über 5-6 Jahre beieinander halten kann. Aber Eckpfeiler, das ist schon schwierig, die alle zu verlieren. Und
ja, und ich finde, es geht dann auch ein bisschen über die reine Qualitätsfrage auf den Platz jetzt hinaus. Ne? Man hat ja auch so über die letzten Wochen, wo es dann auch das Kieler Spiel dementsprechend war, so ein bisschen die Befürchtung gehabt, Holstein geht die Seele verloren. Ne?
Ja.
Und wenn man sich jetzt wirklich überlegt, dass von vor 2 Jahren keiner mehr da ist und dass wirklich ja auch Leute wie Alex Mühling als sehr altgedienter Kieler zum Beispiel oder Finn Bartels Identifikationsfiguren auch neben dem Platz, ne, wegfallen. Und in Heidenheim, auch ein ganz gutes Beispiel da, hatte man ja schon die Befürchtung, diese Mannschaft könnte ihre Seele verlieren, als Marc Schnatterer aufgehört hat, als ein Spieler.
Ja, ja.
Ne? Das ist natürlich, ich finde, die Gefahr ist durchaus da, dass man auch aus Fankreisen ganz anders auf diese Mannschaft guckt und sagt, ja, weiß ich gar nicht, was ist denn das jetzt für eine Mannschaft? Muss man sich erstmal wieder neu mit anfreunden, ne? Man braucht wieder neue Identifikationsfiguren, neue Heroen, wie du es ausgedrückt hast. Ich hatte jetzt beim HSV nicht das Gefühl, dass der Mannschaft die Seele fehlt.
Nein.
Hatten wir die Spiele vorher, sah das ein bisschen anders aus. Mhm. Also dahingehend nicht.
Mhm.
Aber du hast die Leute angesprochen, die auch da dafür gesorgt haben und Stand jetzt keinen Vertrag für die neue Saison haben.
Ja, Simon Lorenz gehört natürlich genauso dazu. Der Vertrag läuft auch aus.
Ja.
Und mit Hauke Walder zusammen einen guten Part in der Innenverteidigung gespielt. Mal ein Querschläger hier, mal ein Fehlpass dort, aber insgesamt eine gute Vorstellung auch. Und das ist halt so, ne? Fußball ist vielleicht dann, lässt sich ja schwierig am Setzkasten so einen Kader bauen irgendwo oder am Flipchart oder so, dass natürlich potenzielle Neuzugänge da auf Herz und Nieren überprüft werden. Nicht nur, ob sie den Ball 10-mal hochhalten können, sondern dass da auch ein paar andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Das ist ja klar. Aber was möglicherweise etwas unterschätzt wird, sage ich mal, in der Kaderplanung, ist eben dieser Fakt, der, auch des fehlenden regionalen Bezugs, der in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt hat. Ganz ehrlich, Jae-Sung Lee kam hierher aus Südkorea 2018 im Sommer. Der sprach ja kein Wort Englisch, geschweige denn ein Wort Deutsch. Also nur Südkoreanisch mit seinem Bruder zusammen, der mir hier als Hilfestellung in den ersten Wochen zur Seite gestanden hat. Trotzdem war der irgendwie, hatte man das Gefühl, das ist irgendwie einer von uns, ja. weil der natürlich auf seine asiatische Art und Weise total integer rübergekommen ist, immer freundlich, immer alles gegeben hat und das ich sag mal, das gibt eben so Möglichkeiten, ne, dass man einen Neuzugang hat, wo man sofort den Eindruck hat, boah, der passt hier wie Faust auf Eimer oder sowas, von seiner ganzen Art her, exotisch, aber trotzdem irgendwie passend für die Ostsee gemacht irgendwo, ne. Und Jonas Meffert, genauso ein Typ, ne? Ein bisschen im Gespräch immer ein bisschen, bärbeißig, wenn nicht der richtige Ausdruck, aber ein bisschen kurz angebunden, ohne böse zu sein. Wenn man sich dann länger mit ihm unterhalten hat, immer so einen rheinischen Witz noch im Hintergrund irgendwo. Mhm. Also will jetzt ja nicht die ganze Vergangenheit hier wieder aufrollen oder so, um Himmels Willen. Ich will nur sagen, diese Kaderplanung ist mindestens so spannend wie die Endphase der Saison, wo Holstein dann hoffentlich bitte sehr den Klassenerhalt in trockene Tücher einpacken möchte. Und es kommt ja noch dazu, das haben wir ist ja auch mehrfach jetzt schon thematisiert worden, der Markt an Spielern ist heiß umkämpft. Mhm. Und Holstein ist ja jetzt, sag ich mal, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten anbelangt, nicht die Nummer 1 in der Liga, ne? Also da muss man schon sehr, sehr smart und sehr, sehr kreativ sein, um da möglicherweise passende Spieler zu bekommen. Die ganzen Okorochi jetzt als jüngstes Gerücht irgendwie, der Linksverteidiger von Sandhausen, wäre sicherlich eine Option, will ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube aber eher, ganz ehrlich, dass er zum FC St. Pauli da geht und Paccarada ersetzt, der ja zum 1. FC Köln wechselt im Sommer. Es wird sehr interessant, sehr interessant.
Definitiv. Und vielleicht jetzt in der Länderspielpause nochmal der Fokus bei den Verantwortlichen ein bisschen mehr darauf, weil das Tagesgeschäft zumindest am Wochenende ein bisschen ruht. Wir werden sehen, ob es da in der näheren Zukunft nochmal das ein oder andere zu hören gibt. Vielleicht zuallererst mal in Sachen Verträge, dass man wirklich mal konkret sagt, hier gibt es nochmal eine Verlängerung oder hier wird es keine geben oder so. Neuzugänge fix zu kommunizieren vom Verein sozusagen, wahrscheinlich erst, wenn der Klassenerhalt gesichert ist, könnte ich mir vorstellen.
Gehe ich auch von aus.
Insofern, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten dann, aber wir haben es angesprochen, mit zwei guten und vor allen Dingen erfolgreichen Spielen gegen Bielefeld und Rostock nach der Länderspielpause wäre das ja durchaus möglich.
Richtig.
Also
richtig.
Arbeiten wir darauf hin.
Ja, ich glaube, so ein ab und zu jetzt mal so ein kleines Zeichen wäre zwecks Beruhigung der allgemeinen Fußballseele schon, wäre da schon sehr zuträglich.
Dann ist das unser Arbeitsauftrag für die Länderspielpause sozusagen.
Ja, hier am Tisch lässt sich das, am Mikrofon lässt sich das natürlich alles leicht reden, ne? Und ich sehe auch die Probleme, die damit verbunden sind und das ist natürlich ein großer Aufwand und große Überredungskunst oder so. Aber es wäre jetzt, man muss jetzt vielleicht irgendwo ein Signal senden, wohin die Reise denn vielleicht wirklich gehen soll bei Realisierung des Klassenerhaltes. Mhm. Das macht das vielleicht auch einfacher, dann die bisherigen Ausführungen diesbezüglich, die öffentlichen, waren ja alle ganz nett und es hat ja auch viele Spieler hat's gegeben, die sich über Holstein Kiel hier für höhere Aufgaben, sprich für mehr, besser, höher dotierte Verträge qualifiziert haben, keine Frage, aber ob das jetzt das ausreichende Argument ist, um Spieler wirklich hierher zu bewegen, man wird sehen.
Wir werden sehen. Wir werden erstmal sehen, wie Holstein sich gegen Aarhus schlägt.
Ja.
Am Donnerstag. Spiel ist wie soll man sagen? Also normalerweise sagen wir immer an dieser Stelle, es ist ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nein, ist es nicht. Mhm. Ihr könnt euch das Spiel angucken, wenn ihr wollt.
Ab 14 Uhr,
auch,
ne?
Genau, 14 Uhr gibt es Tickets auch an der Tageskasse. Und wir werden euch natürlich im Nachgang dann berichten, wie es da ausgegangen ist, unsere Sicht auf die Dinge. Dann haben wir die Länderspiele und dann steigen wir nächste Woche wieder ein und arbeiten dann konzentriert auf Arminia Bielefeld hin und werden da natürlich nochmal genauer drauf schauen, wie da die Lage ist. Da ist ja auch einiges passiert in den letzten Wochen, aber das nur als kleiner Cliffhanger zur nächsten Woche.
Wie Sepp Herberger gesagt hat, nach Aarhus ist vor Bielefeld.
Nach Aarhus ist vor Bielefeld, ja. Sepp Herberger, Geografielehrer. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht euch ein schönes zweitligafreies Wochenende. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Opa, vielen Dank.
Ja, ciao, ciao, sehr gerne. Und
bis dahin, tschüss.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.